Liebe zu eurem Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Landerteier, evangelischer Pfarrer, und heute ist Freitag, deshalb ist es ein theologischer Freitag. Bisschen eigenartiger Titel: Sind japanische Christen Christen? Japan ist ein sehr eigenartiges Land. Wenn du eine Volkszählung machst und die Leute sollen sagen, welcher Religion sie angehören, kommt dabei immer eine gigantische Zahl heraus. Und als gigantische Zahl meine ich jetzt nicht, was weiß ich, 80%, sondern 300. Aus einem ganz einfachen Grund: Es ist völlig problemlos, dass ein Japaner sowohl Shinto ist als auch Buddhist ist. Es ist vollkommen problemlos, dass ein Japaner Shinto ist und Novus ist. Das einzig Entscheidende dran ist, er ist auf jeden Fall Shinto. Shinto ist eine sehr archaische Religion, die über Rituale funktioniert, die eigentlich Naturgottheiten hat, die auf diesem Inselstaat, der in weiten Regionen, glaube ich, 5 spürbare Erdbeben pro Tag hat und Vulkanausbrüche und wo weiß man, dazu neigt, eine Religion zu entwickeln, die vor allen Dingen zur Beruhigung der Natur gedacht ist. Also jeder Vulkan ist eine Gottheit und so weiter und so fort. Nebenbei bemerkt, auch etwas nach sich zieht die Tendenz, die Natur zu verkleinern und zu verkindlichen. Also der Bonsai, der dort entwickelt wurde, ist ein typisches Zeichen davon. Die Natur, die wirklich als extrem gefährlich bis hin Tsunami und so weiter und so fort empfunden wird, wird ins Kleine, ins Putzige hinein verkleinert. Kurze Bemerkung zu der Shinto-Geschichte, die irrsinnig kompliziert ist. Jeder Shinto-Tempel ist was anderen geweiht, viele Mysterien dabei. Es ist für einen westlichen Mensch eigentlich nicht kapierbar. Wir merken uns nur eins bitte: Um in der japanischen Gesellschaft drinnen existieren zu können, musst du Shinto sein. Das ist so aus. Das treibt ganz witzige Varianten. Ich habe einmal eine Doku im Fernsehen gesehen, wo es geheißen hat, das ist jetzt eine neue Variante von Shinto, da haben sie eine gefilmt, steht ein Typ vorne in einem schwarzen lutherischen Talar mit einem Bäffchen, der gerade in aller Ruhe die Rechtfertigungslehre runterpredigt. Ich war fasziniert. Ist eine dieser typischen Varianten. Natürlich sind das dort eigentlich evangelisch-lutherische Christen, aber sagen dürfen sie es nicht, weil sonst sind sie gesellschaftlich einfach vollkommen absurd und total erledigt. Also bezeichnen sie sich nach außen hin als eine Variation des Shinto und passt. Auch das ist noch nicht die Frage, ob das Christen sind oder nicht. Das wäre eine ganz eigene, weil das Christentum ja immer einen Alleinvertretungsanspruch hat, also sagt, du musst kein Christ sein, aber wenn du einer bist, dann darfst du nichts anderes sein. Auch darum geht es nicht. Es geht um ein unglaublich spannendes Phänomen der Religionsgeschichte, das in dieser Deutlichkeit nur in Japan auftritt. Vielleicht haben Sie vor Urzeiten einmal, da gab es so eine, glaube ich, vierteilige Geschichte, das war wirklich der absolute Hammer, da haben Sie irgendwie irgendein niederländisches, protestantisches Schiff strandet in Japan, dieser Navigator dort, der überlebt und wird dann natürlich auch gleich, weil das ist ja vollkommen logisch, natürlich zum Samurai und so irrsinnig fesche Japanerin verliebt sind, bla 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 bla. Und da taucht aber immer wieder auch der Gegensatz auf, dass zu dieser Zeit eine sehr, sehr rege christliche Missionstätigkeit in Japan geherrscht hat, noch mit Differenzen zwischen einer franziskanischen Mission, die sind wirklich, so wie der Franziskus das angeordnet hat, so in der Kutten umgerennt und haben sie es so gegeben, und einer anderen Mission, die sich ganz stark angepasst hat, die japanische Kleidung getragen hat und die versucht hat, sozusagen in die Gesellschaft hineinzukommen. Auf jeden Fall ist die Sache so, es hat dann anscheinend eine protestantische Mission dort gegeben. Das Ganze dauert nicht lang, Japan verschließt sich. Japan sagt, wir wollen von der westlichen Kultur nichts hören, es dürfen keine Ausländer mehr in das Land hinein, alle westlichen Typen werden hinausgeschmissen und es wird den Leuten erklärt, ihr dürft ab sofort keine Christen mehr sein, ihr müsst alle Shinto sein. Also wer Christ ist, ist Verräter. gerade ganz weit im Norden Japans, dort, wo sozusagen auch der Zugriff der Zentralregierung, soweit es die damals überhaupt gegeben hat, nicht greifen kann, dort bleiben Christen zurück. Und diese Christen müssen aus der römisch-katholischen Mission gekommen sein, und die Leute, die Missionare, die wieder abreisen müssen, geben ihnen drei Fragen mit. Die erste Frage dürfte höchstwahrscheinlich eine sein, wo es um die Dreifaltigkeitslehre geht, also ist es jetzt ein Christ? Die zweite Frage dürfte etwas sein, wo es um die Christologie geht, also wer ist Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, sowas in der Art. Die dritte Frage dürfte etwas zu tun haben mit Maria. Das heißt, wir sehen, diese Mission muss eine römisch-katholische gewesen sein. Sie geben diesen Gemeinden diese Fragen mit, tut es nach außen hin, so wie wenn ihr Shinto seid, weil sonst wäre es einfach umgebracht. Das war eine extrem harte Zeit, also da gibt es keine Diskussionen, du deklarierst dich als Christ, du bist tot, aus. Tut es nach außen hin, so wie wenn ihr Shinto wärt. Nach innen haltet ihr ein paar Regeln ein, macht einen Gottesdienst, lest und tut und macht halt. Und wenn aus dem Westen wieder wer kommt, dann stellt ihm diese drei Fragen. Und wenn er sie richtig beantwortet, also sie haben nicht nur die drei Fragen, sondern die richtigen Antworten mitgegeben, dann wisst ihr, das sind echte Christen. Offenkundig nicht nur Christen, sondern römisch-katholische Christen. Diese dritte Frage mit der Maria soll hier eine Unterscheidung darstellen. Jetzt hat sich Japan sehr lange abgeschlossen. Jetzt waren das dort im Norden primär sehr, sehr arme Bauern, die auch keine Schule aufbauen konnten, nicht wirklich eine christliche Bildung hatten. Die haben nur gewusst, sie haben da so irgendwas. Und dann kam die Öffnung, die haben damals die USA durch eine Schiffsintervention, die im Hafen von, glaube ich, Tokio oder irgendein Hafen wild herumgeschossen haben, erzwungen. Japan muss sich wieder der westlichen Welt öffnen, etc. bla bla, das führt dann zur Beteiligung im Zweiten Weltkrieg und wo weiß ich was. Gleichgültig. Auf jeden Fall kommen jetzt Westler wieder nach Japan, und jetzt passiert was Witziges. Es kommen natürlich auch christliche Missionare wieder nach Japan. Irgendwann kommen sie auch dort nach Norden und stehen jetzt vor einem Rätsel. Diese Einheimischen, die anscheinend irgendwie Christen sahen, fragen sie diese drei Fragen. Erstens einmal haben sich diese drei Fragen über die Jahrhunderte, Dialekte, Sprachtradition, mündliche Weitergabe, so verändert, dass sie, und deswegen werden es Ihnen vielleicht aufgefallen sein, dass jedes Mal gesagt wird, jede dieser Fragen hat anscheinend etwas damit zu tun, absolut unverständlich sind. Also die Frage selbst wird weitergegeben, sinnentleert weitergegeben, weil man hat den Kontakt zum Christentum so weit verloren, dass du also nicht mehr fragst, ist Gott ein Dreifaltiger? Das wäre die einfache Fragevariante. Oder du formulierst es irgendwie anders. Also ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist? Oder ist Gott sowohl Schöpfer als auch Erlöser als auch Vollender? Oder wie auch immer. Gut? Sondern das hat sich verballhornt. Diese erste Frage zum Beispiel ist bis heute nicht geklärt, wo sie überhaupt heißen soll, weil sie nicht einmal mehr japanisch ist im Sinne der Sprache. Das ist keine Grammatik mehr, da haben sie irgendwelche Sonderumstellungen herausgebildet und so weiter und so fort. Das heißt, es sind schon die Fragen nicht verständlich. Der Hammer ist aber, es hat bis heute eigentlich keiner herausgefunden, wo es die Antworten sein sollen, weil die Antworten natürlich auch völlig verdreht sind, und niemand kann diese Frage, selbst wenn es verstehen darf, so wortwörtlich beantworten, wie sie die Antwort erwarten. Daraus ergibt sich ein faszinierendes Problem. Die Leutchen taufen dort, taufen aber offenkundig falsch, weil sie nicht mehr wissen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, was eigentlich ein Problem wäre, was man aber irgendwie lösen könnte, etc., 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 aber die machen bis heute zu. Sie warten bis heute auf jene Missionare, die zurückkommen und dann ihre drei Fragen absolut korrekt, das heißt so, wie sie es gelernt haben von ihren Eltern oder Großeltern, beantworten werden, was natürlich unmöglich ist. Es ist einfach unmöglich. Jetzt kommt es zu einer nächsten tollen Welle, das habe ich jetzt einmal in einer Doku gesehen, total faszinierend. Die Shinto-Priester dort sagen jetzt zu diesen Christen, jetzt deklariert euch endlich als Christen, heutzutage passiert euch eh nichts mehr. Also da ist natürlich auch die japanische Gesellschaft auch lockerer geworden. Und die sagen drauf, wovon reden sie überhaupt? Die sind doch alle ganz brave Shintos. Faszinierend, oder? Das ist jetzt der zweite Titel dieses Podcasts, die genaue Unterscheidung zwischen Tradition und Brauch. Die Tradition des Christentums ist zum Beispiel das Neue Testament. Weiters die Bibel. Ganz klar das Glaubensbekenntnis eines dreifaltigen Gottes, eines Schöpfers, eines Erlösers, eines Vollenders, ein Gott in drei Dingen, die er sich uns offenbart hat. Ganz klar, im Protestantismus kann nichts anderes gültig sein als die Bibel und, witzigerweise vergessen oft viele Leute, steht in den Bekenntnisschriften drinnen die Vernunft. Ganz klare, gute Traditionen. Das ist es, was Tradition ist im Christentum. Römisch-katholischen zum Beispiel gibt es andere und mehr Traditionen. Also zum Beispiel, dass jemand, der einen Gottesdienst hält, einen Art Schal trägt, die Stola. Das ist so. Also bin ich jetzt auch nicht sicher, da können Sie mir jetzt wirklich korrigieren. Ich weiß nicht, ob er das muss oder ob das einfach nur so ist. Also keine Ahnung. Dann gibt es alle möglichen Traditionen in der Orthodoxie. Also zum Beispiel ganz eine wichtige orthodoxe Tradition sind die Ikonen, die jetzt wirklich gut sind, weil sie auf die unmittelbare Theologie verweisen, die wieder auf das Verständnis des Neuen Testamentes in der Art griechischer Kultur zusammenhängt. Solange eine Verbindung ist zum Quelle, zu Jesus von Nazareth, wie er geoffenbart ist im Neuen Testament, kann das jetzt ganz verschieden ausschauen. Das ist völlig wurscht. Der eine trägt so ein Gewandel, der andere so ein Gewandel. Ist vollkommen gleichgültig. Es ist irgendeine Symbolisierung, die zusammenhängt mit der einen Grundlage. Es sind auch Gewöhnungseffekte. Der Mensch ist nicht unendlich lernfähig. Passt. Vollkommen okay. Kein Problem. Alle sind happy. Das Problem ist etwas anderes, wenn die Tradition sich in den Brauch auflöst. Dann tut man Dinge nicht mehr, weil sie auf diesen Urgrund Jesus von Nazareth hinweisen, sondern weil es die Großeltern gemacht haben. Wie unterscheiden Sie, ob etwas eine Tradition ist oder ein Brauch? Es ist ganz, ganz einfach. Bei einem Brauch behaupten die Leute alle, das war immer schon so. Man kann ihnen teilweise nachweisen, dass das nicht immer schon so war, sondern vielleicht seit 10 Jahren. Sie bilden sich es nur ein, dass es immer schon so war. Bei einer Tradition werden die Leute immer sagen, jo, das ist deswegen, weil der Jesus, was weiß ich, was gesagt hat, getan hat, irgendwie. Weil unser Verständnis unserer Kirche, unser Bekenntnis hängt damit zusammen. Die können immer einen Zeitpunkt angeben oder eine unmittelbare Quelle. Der Brauch dagegen behauptet immer schon ewig existiert zu haben, auch witzigerweise, wenn er teilweise erst 10 Jahre existiert. Unsere Zeit wird so schnelllebig, dass das, was wir als Brauch empfinden, allen Ernstes oft 10 Jahre her ist, und wenn es 100 Jahre her ist, dann ist wirklich schon lang, weil Bräuche ändern sich. Sie vermitteln eine Kontinuität, die sie gar nicht haben. Das japanische Beispiel fordert alle christlichen Kirchen ständig heraus, sich zu überlegen, ob etwas eine Tradition ist oder ein Brauch. Die Tradition ist was Tolles, weil die Tradition uns darauf hinweist, unsere Vorfahren haben diesen Jesus von Nazareth so und so verstanden, und das kann ich auch diskutieren, das kann ich überprüfen, kann ich sagen, passt es noch oder passt es einfach nicht mehr, ist es unverständlich geworden. Und wenn man sich darauf einigt, okay Leute, das ist eigentlich unverständlich geworden, dann lasst man es. Lasst man einfach. Der Brauch dagegen, der Brauch ist etwas, was wir nicht brauchen. Ganz eigenartig, gell? Der Brauch ist etwas, was wir nicht brauchen. Wir nehmen es eine gewisse Zeit mit, weil es uns Dinge einfacher macht, aber wenn es ändert, ändert es sich halt. Früher war es Brauch, dass alle Frauen lange Haare gehabt haben und alle Männer kurze Haare. Ich habe völliger Blödsinn, geh ein bisschen weiter in die Zeit zurück und du siehst sofort, dass langes und kurzes Haar überhaupt nichts mit Mann und Frau zu tun hat, sondern nur mit Adeliger oder Bürger oder gar Leibeigener. Der Leibeigene war der ganz kurzhaarige, der Geschorene, das gibt's im Ostösterreichischen bis heute, als der Gescherte. Meine Lieben, überprüfen Sie mal Ihr Leben. Überprüfen Sie es. Schauen Sie es an. Schauen Sie sich an, ob es eine Tradition ist oder ob es ein Brauch ist. Ob Sie es lassen können, ob Sie es lassen müssen, ob Sie es lassen dürfen. Alle Bräuche dürfen Sie lassen. Und das muss nicht sein. Die Tradition dagegen ist was Wunderbares. Etwas, was uns eine Sache vermittelt. Wir müssen das Rad nicht ständig neu erfinden. Wir können sagen, okay, die sind schon auf was draufgekommen und das schaue ich mir jetzt an und das ist cool irgendwie, weil das ist also, ja, das hat was mit Jesus zu tun, also passt es. Natürlich kann sich's ändern, natürlich kann es sich verändern, aber das wird kein Problem sein, bei echten Traditionen ist es ganz was Spannendes. Nur, meine Lieben, hütet euch immer vor einem, ganz, ganz wichtig. Hütet euch davor, dass ihr Sklaven von Bräuchen werdet. Weil Bräuche verändern sich heutzutage wirklich längstens im 10-Jahres-Rhythmus. Und wer versucht, an einem Brauch festzuhalten, dem kann es ganz, ganz leicht passieren, dass der Brauch sein Leben beherrscht. Und dann ist es kein Brauch mehr. Dann ist es nur noch eine Zwanghaftigkeit. Euch allen einen wunderschönen, befreiten Abend in unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen.